Herzlich willkommen bei Hosting the Host, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Schön, dass Sie zuhören. Ich sitze heute im Büro von Jörg Schmid. Sein Name ist bekannt. Als oberster Verkäufer von der Schweiz hat der betriebsökonomisches Land bei Schweiz Tourismus propagiert. Dann ist es bei ihm fulminant weitergegangen. Heute ist er unter anderem bei der Living Circle als Verwaltungsratspräsident tätig, aber auch Mitinhaber von der Agentur Schmid Pelli und Partner. Danke, Jörg Schmid, dass Sie Zeit haben, in unserer 16. Ausgabe zu Gast zu sein. Ist der Max Frisch für Sie in der Schule ein Müssen oder ein Dürfen gewesen?
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, in der Schule ist der Max Frisch, glaube ich, schon ein Müssen gewesen. Und mit zunehmendem Alter eine Freude und eine intellektuelle Auseinandersetzung und ein Interesse.
Okay, ich überlasse jetzt dem Schweizer Schriftsteller die ersten drei Fragen. Und zwar stammen die ausnahmslos aus seinem Fragebuch, das hier vor mir liegt. Sie geben mir einfach dreimal eine Seitenzahl zwischen 7 und 93 an und ich stelle dann die dementsprechende Frage. Auf ins Gespräch.
8.
Wenn Sie Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit, ja oder nein?
Nein. Weil langfristig gegen den Widerspruch der Mehrheit ziehen, führt zu seltsamen Strukturen. Und wir leben im Moment schmerzlich in Russland, was es heisst, wenn man gegen die Mehrheit befiehlt. Weil da bin ich überzeugt, die Mehrheit würde den Gang nicht so gehen, wie in Russland zur Zeit geht.
Nächste Frage.
16.
Hätten Sie der standesamtlichen oder der kirchlichen Formel für das Eheversprechen irgendetwas beizufügen? Doppelpunkt. Als Frau A, B als Mann. Klammer bitte um genauen Text.
Also bei mir funktioniert das Zivile wie das kirchliche Versprechen wunderbar. Ich bin seit bald 30 Jahre glücklich verheiratet und würde es auch nicht anders machen. Also ich muss eigentlich sagen, kann nichts hinzufügen. Aus Sicht der Frau, ja, wenn es so einfach wäre, sind ich in die Sicht der Frau immer reinzubegeben. Ich glaube, das masse ich mir nicht an. Das kommt nur schlecht raus.
Nächste Frage.
Machen wir 90.
90. Möchten Sie wissen, wie Sterben ist?
Ja, ohne es zu müssen. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die zum Leben gehört. Und ich glaube, es wäre gut, das zu wissen. Vielleicht würde es aber einem zu sehr betrüben, was vor einem steht, am Schluss vom Leben. Aber doch, ich glaube, meine Neugier ist grösser. Ich würde es wissen.
Jörg Schmid, Sie wären gerne als Tourismusversteher umschreiben. Gibt es auch Sachen im Tourismus, die Sie nicht verstehen?
Ja, selbstverständlich. Und immer wieder aufs Neue. Aber meistens, was ich nicht verstehe, ist das Verhalten der Touristiker. Die Branche selber folgt ja eigentlich durchaus rationalen, nachvollziehbaren Logiken und Verhaltensweisen. Aber der Faktor Mensch, zum Glück muss man ja sagen, wo drin hineinkommt, lässt einem immer wieder staunen. Und zum Teil die fehlende Kooperationsbereitschaft, das fehlende Zusammengehen, das erstaunt mich doch immer wieder.
Wieso ist denn das so?
Ich glaube, das ist der Faktor Mensch. Der Individualismus überwiegt immer und man kann weniger Skiwerfer auf sich ziehen, wenn man solid mitgeht in einem Kooperationsnetzwerk, als wenn man mal ein Solo-Dribbling macht, auch wenn man am Schluss vielleicht den Ball verliert.
Eigentlich wäre Tourismus gemeinsam vor allen Dingen voranzukommen, oder nicht?
Ja, der Tourismus ist eigentlich ein prädestiniert für ein kooperatistisches Netzwerk. Jetzt muss man sicher unterscheiden, der Einzelbetrieb drinnen, wenn man eine Destination nimmt in den Bergen. Das einzelne Hotel steht sehr wohl im Mitbewerb zum anderen. Aber richtig betrachtet kommt eben auch nur das Einzelne voran, wie man zusammen als Destination sich im Wettbewerb positionieren kann, auf sich aufmerksam machen und mit Innovation vorangehen. Und das wird manchmal einfach immer wieder übersehen.
Sie sehen das ja auch, Sie sind immer noch in Graubünden sehr aktiv tätig. Wir kommen nachher noch auf Graubünden zu sprechen. Ihre Karriere als oberste Tourismusboss, eigentlich haben Sie wohl jede Frage zur touristischen Lage der Nation mindestens einmal beantwortet, weil es ist Ihre liebste wiederkehrende Frage gewesen.
Ja, ich habe eine, die mich anfangen am meisten nerven, die mich wirklich in meiner Zeit immer wieder verfolgt hat, das ist das Thema Freundlichkeit und die langatmig repetitive Behauptung von vielen Schweizer Medien, die Schweiz sei unfreundlich.
Und Österreich sei freundlich.
Und Österreich sei freundlich. Und das ist einfach grundlegend falsch. Die Schweiz ist ganz klar freundlich, aber ein bisschen anders freundlich als Österreich. Und Österreich ist wieder anders als Italien und Italien als, weiss nicht was, die USA oder so. Aber die Schweiz hat ganz klar eine hochsolide Freundlichkeit und es ist vor allem eine verlässliche, verbindliche, immer mit Kompetenz beharrte Freundlichkeit.
Spricht auch für Qualität eigentlich vom Land, wo man ja durchaus auch mit einer gewissen Zurückhaltung kann ausüben. Der Rummel um Ihre Person, aber sicher nicht um Ihre Aktivitäten, hat zwar ein bisschen abgenommen, aber haben Sie manchmal daran gedacht, wie Sie wohl reagiert hätten, wenn Sie die Pandemie auf dem Bürostuhl bei Schweiz Tourismus hätten müssen absitzen?
Ja, das kann man natürlich nicht ausblenden. Wenn man so lange eine Aufgabe mit intensiv und mit Herzblut gemacht hat und es kommt so eine wuchtige Krise auf das Land zu, dann denkt man manchmal, was jetzt echt im Nachfolger vorgeht. Und ich habe einen sehr guten Austausch mit meinem Nachfolger. Aber was ich mich tunlichst raushalte, ist, die sogenannten guten Ratschläge zu geben. Es ist eine neue Zeit, es ist ein neuer Direktor, er muss seinen Weg gehen und ich finde, er geht gut mit einem tollen Team.
Die Schweiz ist touristisch ja sehr stark vom Virus betroffen gewesen. Gewisse Hotels in der Stadt haben sicher arg gelitten. Leisure Hotel vielleicht teilweise sehr gut geschafft. Wie beurteilen Sie die Lage jetzt im Moment?
Ja, im Moment läuft's gut bis sehr gut. Die Berge sowieso haben wir einen ganz guten Winter hinter uns und solide Perspektiven für den Sommer. Und steht im Moment, ich bin gerade heute bei der Zürcher Hotel gewesen, wo ich in der Gruppe der Living Circle mitverantworten darf. Und es läuft sehr gut. Was klar ist, es haben sich ein paar Sachen verändert. Der Geschäftstourismus hat sich verändert, die Art und Weise, wie man reist, hat sich verändert, wie man schafft, hat sich verändert. Also, da kommen ganz interessante Wandel auf uns zu.
Die Beschleunigung eigentlich im Tourismus könnte man als Chance sehen, wenn man so will, bei allem Schlimmen, was passiert ist und bei allem Federelo, wo wir in diesem Land auch erlebt haben. Sie sind ja nach wie vor, eben, wie vorher schon gesagt, im Destinationsmarketing präsent, zum Beispiel als Präsident von GRF, also von Graubünden Ferien. Wie sieht es denn in Graubünden aus?
Ja, Graubünden ist aufrecht durch die Krise. Mit ein bisschen Unterschied, sagen wir, der klassische Ferienort hat in dieser Pandemie sehr gut geschafft. Meine Schweizerinnen und Schweizer, sie haben können raus, man hat gleich wollen Ferien. Ich finde, Graubünden hat die Regierung das sehr gut gemacht mit dem Pandemie- und Krisenmanagement. Und ja, man ist da geblieben in der Schweiz und man hat die Berge genossen. Wo man es auch in Graubünden gespürt hat, ist im Kongressgeschäft, beispielsweise Davos, jetzt findet 12 statt, zweimal verschoben. Viel Kongress in dieser Phase Pandemie abgesehen. Also da hat man es gespürt. Und im, sag's mal, in der internationalen Hotellerie, ausgeprägt, 5-Sterne-Hotels in St. Moritz, dort hat man schon auch geprägt. Mittlerweile ist aber auch dort jetzt wieder eine gute Phase eingekehrt. Insgesamt ist Graubünden gut durch die Krise durchgekommen. Also sicher, das Wort Profiteur dürfen wir nicht nennen, das ist so schwierig angesichts von so einer Krise, aber man hat sicher, man ist auf der guten Seite gestanden von den Auswirkungen.
Nicht nur, aber als VRP von der Living Circle sehen Sie ja auch Zahlen so von den Hotels in Zürich, von den Hotels aber auch im Tessin, wo Sie verantworten. Gibt es Ihrer Meinung nach Kantone, die jetzt besser über die Runde gekommen sind als andere?
Ja, ganz klar. Ich meine, Tessin ist, Tessin ist das Dach. Man hat wollen Süden. Weiter weg ist lang nicht möglich und dann lang unsicher gewesen. Man hat ja ganz viele Leute, die in der Familie jemanden haben, der zu der vulnerablen Reisegruppe gehört hat. Dann ist dann die ganze Familie nicht gegangen. Und das Tessin ist so der erste Süden und hat wirklich gewaltig profitiert. Also bei uns ist das Hotel im Tessin, das Castello del Sole, ist wirklich, hat sehr gut geschafft. Und Zürich hat es am Anfang brutal geschüttelt, das Stadthotel, allgemein Stadthotel. Und je mehr man im Business, im Geschäftsreisetourismus ist, umso mehr hat es einem geschüttelt. Und wir haben zum Glück die Ausgangslage, dass wir ein Hotel haben mit einem hohen Anteil Freizeitgäste und haben jetzt uns sehr schnell können erholen. Aber es hat uns also schon im ersten Jahr von der Pandemie, das war hart gewesen.
Und trotzdem gibt es neue Hotels, die auf «Man höre und staune» Business-Gäste setzen und gebaut werden.
Mutig. Ich glaube wirklich, dass wir im Geschäftsreisetourismus einen fundamentalen Wandel erleben und viele sich noch nicht bewusst sind, was das heisst. Wir haben alle gelernt, mit diesen Videotools zu arbeiten. Die sind vorher schon da gewesen, aber die sind reingeschleudert worden. Also heute, ich bin doch früher für eine Stunde Sitzung, ist man auf Bern und man ist, weißt du, viermal im Jahr ins Ausland, wie man seine Teams gesehen hat. Und heute sagt man, statt viermal reise ich vielleicht einmal. Die anderen drei mache ich irgendwie per Videokonferenz. Und das eine Mal gehe ich ein bisschen länger, arbeite ein bisschen tiefer und setze mich mehr mit den Leuten auseinander. Aber am Schluss heisst es weniger Geschäftsreisen, weniger Flugverkehr, zum Glück für die Umwelt, weniger gut für die Airlines und den Flughafen. Aber ich bin schon überzeugt, dass der Geschäftsreisetourismus einfach eine Parallelverschiebung nach unten erfahren hat. Was wieder kommt, ist der Seminartourismus, Klausuren, man zieht sich zurück, man möchte mit den Teams, mit den Leuten arbeiten. Wir haben auch gemerkt, so eine Strategie und Kreativprozess über die Videotools, das funktioniert nicht. Aber einfach ganz viele Geschäftsreisen, die werden nicht mehr stattfinden. Drum, also ein reines Geschäfts-Business-Hotel heute aufzutun, finde ich mutig. Ausser, das hat so einen differenzierenden Ansatz. Also, man ist dort noch viele Jahre in einem Verdrängungswettbewerb.
Wie hoch sehen Sie den Travel Cut? Was denken Sie? Was macht das aus?
Also, sich auf den Prozentsatz da äußern, ist wahnsinnig schwierig, aber er ist markant. Also, persönlich, wenn ich jetzt nur an mich denke, ich glaube, man macht so von 30-40% Reisen weniger. Eben, wenn ich zurückdenke, wo ich noch bei ST war, man, das war einfach die Aufgabe vom Direktor. Man hat Niederlassungen in China, in den USA. Man hat die Leute müssen besuchen. Und früher ist man doch in die USA gereist, nur um Informationen zu transportieren. Das machst du heute nicht mehr. Dann machst du einen Teams-Call oder einen Zoom-Call. Du gehst über, wenn du mit den Leuten willst arbeiten, einen Kreativprozess. Und das heisst, du gehst weniger oft über. Also da sehe ich schon eine Verschiebung. Aber es hat natürlich auch Positives. Das haben wir auch gemerkt. Man muss nicht mehr im Büro sitzen, zum Arbeiten. Und das ist eine riesen Chance für den Tourismus.
Ist das etwas, wo man sich auch sagen kann, da hat die Schweiz jetzt eine reelle Chance, weil man als Natur und als, sagen wir mal, Land, wo man einfach sehr viel Sport auch machen kann, in unmittelbarer Nähe, auch wenn man in einer Stadt logiert, dass man das kann verbinden kann?
Absolut. Und was die ganz grosse Chance ist für die Schweiz, ist Nähe von den Ferienorten und den urbanen Zentren. Sind wir uns nicht immer im Klaren, wie eng das ist. Ich meine, ich bin von Zürich aus in 1/4 Stunde in Graubünden, von Bern bin ich schnell im Wallis, was immer. Und die Nähe heisst, ich ziehe mich auch für ein paar Tage Projektarbeit gerne zurück. Das mache ich nicht, wenn ich einen Tag fahren muss. Und die Leute werden immer öfter sagen, ich arbeite dort, wo mein Freizeitwert hoch ist. Ist er bei uns in der Stadt auch, aber sie werden in die Berge gehen, in die Ferienort, mit, sei es mit einem Team sich zurückziehen für eine Projektarbeit oder allein, wenn ich ein Konzept muss schreiben, gehe ich mal eine Woche in ein schönes Hotel in die Berge und schreibe von dort aus das Konzept und fange ein bisschen früher an und gehe dann vielleicht alle Mittag ab der 4 aufs Mountainbike oder im Winter noch einmal auf Ski. Und das ist eine riesen Chance. Also die Workation ist eine riesen Chance für den Schweizer Tourismus, wo viele gar noch nicht erkennen, was das heisst. Also es werden sich auch Saisonalitäten verschieben. Ich glaube, wir stehen wirklich am Anfang, dass der alpine Tourismus kann zum Ganzjahres- oder zumindest zum Langsaison-Tourismus werden. Das Gleiche gilt natürlich für Tessin, oder?
Wie läuft es mit dem Aufrappeln im Moment? Wie können Sie das beurteilen?
Auch da wieder, es trennen sich die Innovativen vom Rest. Ich nehme ganz viel wahr, wo das erkennen, wo investieren. Letztens in ein Hotelier getroffen und mir gesagt, ich muss ein Zimmer umbauen. Ich habe mir es neu überlegt, ich mache es ein bisschen grösser. Ich stelle ein Pult rein, wie in Zukunft wird man von da aus arbeiten. Und, also da hat es viele, die das erkennen. Ich muss allgemein sagen, der Schweizer Tourismus ist innovativ. Er leidet ein bisschen unter der Kleinstrukturiertheit. Aber er ist innovativ und ich bin überzeugt, Perspektiven sind gut. Also ganz viel Trend spielen für uns und auch der Standort, wo wir haben, Sicherheit. Ich finde, entgegen allen Rüferei, der Bund hat das sehr gut gemanagt, die Krise. Er hat die Schweiz auch wieder einmal mehr als verlässliches Land positioniert und das wird uns helfen. Und wir sind einfach leider einmal mehr sind als die armen Länder, die genau davon nicht profitieren können, weil sie nicht im Kontext sind von einem guten Medizinalsystem. Da fühlt man sich weniger reisesicher. Da denkt man, wenn ich also, wenn nochmal ein Virus ausbricht, möchte ich nicht irgendwie mitten in der Sahara erleben. Also die Schweiz mit ihrem hohen Infrastrukturwert, der Sicherheit, der Verlässlichkeit, ist einmal mehr ein Standortgewinner.
Haben Politikerinnen und Politiker ihrer Meinung nach jetzt die Sicht erlangt, dass die Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche im Generellen in der Schweiz systemrelevant ist?
Ja, das bezweifle ich. Was man klar gesagt hat, ist, man hat einen hohen Support von der Politik. Ob sie den Tourismus als systemrelevant erachten, bin ich mir nicht sicher. In den Bergkantonen klar, auf Bundesebene bezweifle ich. In den Bergkantonen ist das undiskutabel. Da stellt sich die Frage nicht mal. Es ist die Leitbranche, es ist die Branche, die einfach der grösste Arbeitgeber ist. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt in Zürich unten, wo wir jetzt da sind, würden die Frage stellen, sagen wir, ja, ist schön Tourismus, aber über so relevant ist. Wir müssen aber auch selbstkritisch sein, wenn wir die Wertschöpfung vom Tourismus anschauen, der Anteil am Bruttosozialprodukt. Vermutlich sind wir es auch nicht. Wir sind wichtig, wir sind unglaublich positiv imageprägend. Das Land hat einen guten Ruf, vor allem auch wegen der Wert, wegen der Schönheit, der Erlebnis, die der Tourismus verkörpert. Aber systemrelevant sind wir vermutlich nicht als Branche.
Was für Lehren ziehen Sie ganz persönlich jetzt aus diesen vergangenen 2 Jahren?
Jetzt als Mensch ziehe ich daraus, wie wichtig Freiräume sind, wie wichtig Natur ist. Meine Sensibilität für die Umwelt, auch für den Naturschutz, ist gesteigert worden, weil wir haben alle erlebt, wie bedeutend intakte Naturzonen sind, das Rückzugsort, das Ort, auch die Verletzlichkeit, auch die Überzeugung, das ist nicht die letzte Pandemie, die wir erleben. In der Dichte, in der wir leben, werden wir müssen davon ausgehen, dass uns das nochmal erreicht. Und es nicht mehr so lange geht, wie seit der spanischen Grippe. Das kommt öfter. Auch wie gut unser Land trotz oder wegen der föderalen Strukturen das kann managen kann. Und wie sehr oftmals Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind.
Reden wir ein bisschen konkreter über den Alpentourismus. Auch Sie sind ein bekennender Lenzer Heide Rosa Ferienfan. Vor welchen Herausforderungen steht jetzt der Alpenraum? Jetzt haben Sie gerade das Thema Natur angesprochen.
Es gibt natürlich ein paar Herausforderungen, die gekommen sind, die wir alle nicht erwartet haben. Das, was mich am meisten überrascht hat, als Auswirkung von der Pandemie, ist zum Beispiel der Arbeitskräftemangel. Was das für einen Schub gegeben hat, und es ist ja nicht mehr ein Fachkräftemangel, es ist ein grundsätzlicher Kräftemangel. Also ob Küche, ob Service mittlerweile an der Rezeption, es ist wahnsinnig schwierig, Leute zu finden. Und das ist eine riesige Herausforderung, wie der alpine Tourismus, der eben an vielen Orten noch saisonale Stellen anbietet, hat eher einen Nachteil im Kampf um die besten Talente, wo als in der Stadt, wie eine ganze Jahre Stelle haben, das vorteilhafter ist. Denn auch die Ansprüche der Mitarbeiter, meiner Meinung nach zu Recht, die steigen, die Ansprüche an die Löhnung. Also wir werden einen unglaublichen Kostendruck erleben und damit einen Preisdruck. Also die Preise werden hochgehen, das macht uns weniger konkurrenzfähig. Und auch das Thema Wohnen, Wohnen am Ort, es hängt alles zusammen. Die Ansprüche an Wohnen der Mitarbeiter sind gestiegen und es wird immer schwieriger, an diesen Ort Wohnungen zu finden. Also interessanterweise sehe ich im Moment weniger Herausforderungen für den alpinen Raum, die rein nachfrageorientiert sind. Es werden die Märkte wieder aufgehen, schliessen und das wird wieder Chancen geben. Ich glaube, man hat unglaublich viele Chancen, wie vorher, Vacation, das Reiseverhalten, das sich ändert, die Umweltorientierung, Klimadebatte, die einen Vorteil bringt. Ich glaube, die grossen Herausforderungen sind wirklich mehr im Arbeitsmarkt. Es wird nicht nur der gewinnen, der ein schönes Angebot hat, sondern der, der die Leute hat, die Mitarbeiter, um das Angebot positiv zum Gast zu bringen.
Und man kann ja nicht einfach ad absurdum irgendwelche Mitarbeiterwohnungen bauen. Man hat ja das Tafelsilber im schlimmsten Fall schon verkauft. Das heisst schon, Ferienwohnungen
aus dem Land raus. Dann hat man natürlich Einschränkungen durch Zonenplanung, durch Zweitwohnungsgesetz und so weiter. Also da müssen Lösungen kommen, aber vor allem die Mitarbeiter. Wir müssen als Branche attraktiver werden und das hat eben immer, das kann man drehen und wenden, wie man will und von Wert reden. Am Schluss hat es auch mit dem Lohn zu tun, oder? Das muss alles auch stimmen, aber auch mit dem Lohn und das wird uns am Schluss teurer machen. Jetzt können wir einfach sagen, der Vorteil ist, es geht allen anderen Ländern rundherum gleich. Darum haben wir ja das Problem. Also, wir hören das Gleiche, wenn ich mit Leuten in Österreich rede, in Deutschland, der Kräftemangel, der Arbeitskräftemangel ist ein akutes Thema geworden.
Wie macht man in den Bergen den Sommer zum Winter?
Ich glaube, da sind wir seit vielen Jahren auf dem Schritt dazu. Der Sommer wird immer besser gebucht, wird attraktiver. Klimaerwärmung ist der Grund, weil einerseits die Winter kürzer werden, aber vor allem die Sommer attraktiver, weil es wärmer werden. Das, was immer der Nachteil war, dass kommt jetzt durchaus als Positive. Es ist auch Juli, August ist ja der klassische Mittelmeerort oft 40 Grad und drüber. In einer alternden Gesellschaft ist das nicht so strebenswert. Die werden eher profitieren in der Vor- und Nachsaison. Aber ich glaube, wir in der klassischen Sommer sind wir gut aufgestellt in den Bergen.
Skifahren wird immer teurer, das ist auch eine Folge vom Klimawandel. Schneeproduktion kostet schlicht und einfach sehr viel Geld, ich glaube etwa eine Viertelmillion in St. Moritz pro Tag. Gibt es konkrete Alternativen dazu?
Es gibt Alternativen zum Skifahren, aber keine Alternativen zum Schnee im Winter. Also es ist ja so, dass die schnellst wachsende Bewegungsform im Winter ist das Winterwandern. Also immer mehr Leute fahren nicht Ski, sondern sie gehen in die magische Bergwelt im Winter und spazieren, haben eine gute Zeit, Wellness, gut essen, Kunst, Kultur. Also da gibt's Alternativen, aber Skifahren ist und bleibt der wichtigste Treiber. Aber den Schnee, den brauchen wir auch fürs Winterwandern. Wenn es keinen Schnee hat, ist das nicht so schön, weil im Winter ist ja die Natur nicht saftig grün, sondern eher ein bisschen hässlich braun. Und der Schnee gibt ja den magischen Teppich drüber, wo wunderschön ist, wo durch eine so verschneite Winterlandschaft wandern. Aber also den Schnee brauchen wir. Also der ist natürlich schon das Fundament für den Wintertourismus.
Eichhörnliwege etc. Tut man die Zukunft das Wandern vielleicht auch noch verrechnen?
Nein, ich glaube, das Wandern ist von vielen Orten noch zu wenig fokussiert. Ich glaube, man könnte Winterwandern noch mehr entwickeln. Zum Beispiel fehlen die Weitwanderwege im Winter, wo ja ein grosser Trend ist im Sommer. Ich gehe nicht ein Ort und laufe auf jeden Berg rundherum, sondern ich verbinde Orte. Ich mache ein Etappenwandern, Themenweg. Das hat man im Winter noch weniger. Also es gibt noch Entwicklungschancen im Winter fürs Wandern.
Eben, Natur ist ein Bedürfnis. Wandern, Schneeschuhe laufen ist auch etwas. Biken, Langlauf erfahrt einen grossen Aufschwung. Aber auch da stellt sich die Region überhaupt auf die wärmeren Winter ein.
Doch. Die Region hat das schon erkannt. Es werden alternative Formen gefördert. Es wird sehr in Kulturbereich investiert. Jetzt muss man aber auch sehen, die letzten Winter, die wir hatten, haben wir gute Schneewinter gehabt. Es ist ja nicht ein linearer Verlauf und es ist auch nicht etwas, was schon nächste Saison da ist. Dann hat die Schweiz auch noch einen kompetitiven Vorteil. Durch das unsere Skigebiete und vor allem auch dort höher gelegen sind, werden wir länger weisen als andernorts. Wir werden also auch von Verlagerungseffekten profitieren können. Aber dort stellen sich darauf ein. Ich bin aber auch insofern zuversichtlich, der Mensch adaptiert auch. Wir gehen ja alle durch eine Lernkurve durch den Klimawandel und wir lernen auch mit dem umgehen und werden unsere Verhaltensweisen anpassen. Und dann hoffe ich immer noch, dass der Mensch genug klug wird und einen Teil von dieser Erwärmung auch gar nicht geschehen lassen durch ihre klüger Konsum und Verhalten.
Der Klimawandel trifft die Alpenregion sehr direkt. Jetzt, wenn man die Gletscher anschaut, die meisten Gletscher gelten schon jetzt als verloren. Was denken Sie, wenn Sie so den Rosetsch-Gletscher anschauen und wissen, dass in den letzten 160 Jahren die Hälfte von allen Gletscherflächen in der Schweiz verschwunden sind?
Das schmerzt. Jetzt nützt aber nichts, wenn wir uns in Nostalgie ergehen. Meine, grundsätzlich ist es so, dass die Gletscher zurückgehen seit der letzten Eiszeit. Der Rhone-Gletscher war mal in Genf. Jetzt ist er noch ein kleines Ding in den Walliser Alpen im Verhältnis. Ist immer noch imposant. Ich glaube im Moment, dass Gletscher zurückgehen, ist seit Jahrhunderten ein Fakt. Die Beschleunigung erschreckt. Und im Rosetsch-Gletscher ist natürlich das besonders klar erkennbar. Das schmerzt. Ich finde, Gletscher ist so ein wuchtiger Zeitzeug, ist auch ein Erlebnis, eine brachiale Kraft. Und das gesehen schwindet, das schmerzt. Umso mehr kann man auch sagen, besuchen Sie, erleben das noch. Im Moment gibt es keine Trendumkehr in Sicht.
Was raten Sie als Strategie an den Kunden jetzt konkret hinsichtlich der touristischen grössten Herausforderung hinsichtlich dem Klimawandel?
Also das eine ist wirklich den Sommer entwickeln, wo ich glaube, die meisten Content. Und wirklich im Sommer auf einen Naturnaturismus setzen. Nicht meinen, man muss jetzt Gaudi und Spektakel in jeden Berg tragen, sondern mit dem Kraft, das ist ja der Zeitgeist, Natur zu erleben, der Zugang zur Natur, mit dem zu arbeiten, im Winter alternative Formen entwickeln. Kunst, Kultur ist eine von weltweit, gibt es mehr Kunst und Kultur, interessiert ja Skifahrer. Also so Themen aufzunehmen, Themen wie Genuss, Gastronomie, Kombinationsformen. Aber ich möchte jetzt schon auch sagen, bei aller Bedrücktheit über den Fakt Klimaerwärmung, wir haben immer noch schöne Winter und wir werden es die nächsten Jahrzehnte noch haben. Und wir werden es länger haben als fast alle im Alpenraum.
Stimmt denn das erwartbare Erlebnis mit dem zu entrichtenden Preis überein?
Wir haben nun mal die Realität, dass alles, was wir in der Schweiz produzieren, und das trifft nicht nur auf den Tourismus zu, alles ist einfach teuer. Weil wir haben extrem hohe Lohnkosten, wir haben extrem hohe Standortkosten und eine Regulierungsdichte, die es teurer macht. Also müssen wir sind geradezu verdammt dazu, im Qualitäts- und im Premium-Tourismus uns zu bewegen. Und in allem, was wir machen, jedes Produkt, wir können nicht im Volumengeschäft uns behaupten. Also wir müssen im Premium rein, ob das Turnschuhe sind, die wir produzieren oder Ferien. Und im Premium-Bereich bin ich überzeugt, stimmt ein Erlebnis mit dem Preis überein. Klar, wenn man es dann runterbricht auf etwas Einzel, wenn man sie an einen Italiener sagt, bei uns kostet Espresso 4.50 Franken oder 5 Franken und bei ihm kostet 1 Euro, 1,10 Euro, das können sie nicht erklären. Und es geht ja dann nicht um den Rohstoff Kaffee, es geht um die Kosten, die wir haben, vom Servicemitarbeiter und Mieter und so weiter. Also das Einzelne können sie nicht erklären, aber das Gesamte stimmt. Und das zeigt sich ja, wir haben steigende Zahlen im Schweizer Tourismus, wir haben es ja vor der Pandemie wieder gehabt. Und das ist einfach Qualität, wir müssen auf Qualität setzen. Auch Premium, und Premium heisst ja nicht nur 5 Sterne, auch wenn sie die Jugendherbergen nennen oder das Camping. Ein guter Campingplatz ist in der Schweiz doppelt so teuer wie im Ausland. Also muss er auch leicht besser sein. Und das ist er auch. Ob er immer doppelt so gut kann sein, ist herausfordernd. Aber er muss deutlich besser sein. Und das ist er.
Jetzt ändert sich, Sie haben es gesagt, das Reiseverhalten, das ganze Leben hat sich verändert, New Work, das kann sich beispielsweise auch in einem Hotelzimmer oder in einer anderen Stadt abspielen. Setzen Sie bei den Stadthotels von der Living Circle auf so Pleasure Guests oder bleibt das beim Alten?
In den Stadthotels setzen wir jetzt ein bisschen weniger drauf, wobei wir zum Beispiel im Alex Stalwil bewusst darum kleine Küchen in jedem Zimmer haben. Dort sind wir hervorragend auf den Trend. Wir haben auch noch gewisse Wohnungen an gewissen Hotels, die wir dazu vermieten. Das läuft wie verrückt. Dort, Ferienwohnungen sind ja der grosse Profiteur von dem New Work oder Workation, wie man es nennen will. Wir haben den Vorteil, wir haben einen hohen Anteil Freizeitgäste. Unsere Hotels sind von der Positionierung auf der internationale Tour, der Schweizer, der Roma, wo mal Zürich will leben, etc. Und das läuft sehr gut. Ich glaube, das New Work ist vor allem für Saisonhotels, Berge, Seen oder in der Nähe, sagen wir, Seen in der Nähe zu stehen, eine grosse Chance. Man will sich ein bisschen zurückziehen, man sucht Natur, die Erholung, die Inspiration, schafft dort seine 7-8 Stunden am Tag, gibt Vollgas und geht dann noch ein bisschen raus, ob zu Fuss oder mit dem Bike oder einfach in den Liegestuhl liegen. Und will einfach seine Work-Life-Balance verbessern. Und ich bin überzeugt, dass zunehmend Firmen das der Angestellten gewähren und ich bin überzeugt, dass die nächste Generation, die jetzt im Arbeitsmarkt kommt oder jüngst drin ist, die fordert das einfach. Ein Arbeitgeber, der kein Homeoffice erlaubt oder Homeoffice nur daheim, nicht ortsunabhängig, der ist weg vom Markt. Also das ist ein riesen Trend, in das hineingeht.
Wie denken Sie, tut das Schlagwort Workation unser Reiseverhalten verändern?
Das Arbeitsverhalten verändert es. Das Reiseverhalten, ich kenne jetzt ein paar Leute schon, ich habe letztens einen Fall erlebt, wo man zusammen mit dem Kind, Mann, Frau, geht in die Ferien, macht doppelt so lange Ferien wie vorher. Die erste Woche schafft es Mami, der Papi schaut die Kids, dann hat man eine Woche zwei zusammen und die letzte schafft der Papi. Und das gibt schon neue Formen. Und dann zieht man vielleicht einfach los, irgendwo mit dem Camper oder mietet eine Ferienwohnung, wo 4 Wochen. Und man arbeitet dort und organisiert sich ganz anders. Und das, ich finde das unglaublich spannend, was das für neue Lebensformen kann geben und auch eine neue Integration von der Familie, wofür nicht möglich war, weil nicht akzeptiert. Das ist ja, die Pandemie hat disruptiv die Büropräsenzpflicht weggefegt. Vorher ist das, wenn man gesagt hat, ich arbeite von daheim, hat man das Gefühl gehabt, wie hat man gemerkt, wie alle in der Runde denken, schafft der auch oder macht der blau? Und jetzt merkt man, voll akzeptiert, von allen Vorgesetzten, ja, du wählst dich von extern ein und es ist auch richtig. Es ist, also das verändert den Tourismus, es gibt riesen Chancen. Der grösste Profiteur, glaube ich, werden die Ferienwohnungen sein, wo wir ja sehr viel haben, historisch gewachsen. Es wird eine Zweitwohnung sein. Das ist auch ein Grund, warum die Zweitwohnungspreise nochmal deutlich Druck, also nochmal ansteigen. Man hat mal den Wert erkannt von einer eigenen Wohnung im Naturraum. Und die Hotel, glaube ich, werden schon profitieren, die sich klug aufstellen.
Welche Nationen werden bei uns künftig eine grössere Rolle spielen als Gäste?
Also ich glaube, wer lange Zeit nicht mehr möchte zuerst nennen, das ist China. China hat sich total ihre Zero-Case-Strategie verdrippelt. Das wird schwierig sein, ohne Gesichtsverlust aus dieser Strategie herauszufinden. Und die Ansteckbarkeit von dem Virus, das zeigt sich, den kannst du fast nicht wegblockadieren. Ich glaube, China, bis das sich öffnet, das kann noch ganz lang gehen. Russland müssen wir nicht reden, tragisch. Ich glaube aber, dass wir im nordamerikanischen Markt ganz starke Chancen haben, dass das wieder stark zurückkommt. Europa. In Europa müssen wir einfach immer besorgt auf die Entwicklung vom Franken schauen. Wir haben im Moment den Vorteil, dass die Inflation im Nahen Ausland grösser ist als bei uns. Also auch wenn der Franken steigt, wir können das über die Inflationsdifferenz wegkompensieren. Also ich bin schon der Meinung, Europa wird gewinnen und ausgewählte Fernmärkte. Brasilien hat sich überraschenderweise ganz interessant entwickelt in den letzten 1-2 Jahren. USA, auch Indien beispielsweise, bin ich zuversichtlich.
Ist der Tourismusstandort Schweiz in Sachen Nachhaltigkeit schnell genug unterwegs? Weil ganz viele andere Länder da, denke ich, geben die viel mehr Gas.
Ja, ich glaube, das täuscht. Der Schweizer ist einmal mehr in seinem Understatement gefangen. Wir sind einfach nicht gut zum Anstehen. Wir sind gut und PR-mässig sind wir einfach nicht so. Ideal ist ja, wenn wir andere darüber reden lassen, wie gut wir in der Nachhaltigkeit sind. Die Schweiz ist, was Nachhaltigkeit angeht, top. Das zeigen ja auch sämtliche Umfragen. Nicht mehr vom WEF Tourismus-Konkurrenzstudien anschaut, wo alle Jahre oder alle 2 Jahre veröffentlicht wird, oder andere Umweltindex. Die Schweiz ist gut unterwegs. Ich finde auch den Tourismus, wir müssen aber auch selbstkritisch sein als Branche. Ich meine, Tourismus kann nie nachhaltig sein. Er kann nur nachhaltiger sein. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es ein Grundbedürfnis ist, vom Menschen zu reisen, was ich glaube, und wenn wir sagen, das Grundbedürfnis akzeptieren wir, dann ist die Pflicht vom Tourismus zu sagen, wie kann ich das möglichst nachhaltig, mit dem hohen ÖV-Anteil, den wir haben, mit den strikten Auflagen, mit der Energiegesetz, mit der Raumplanungsgesetz, ich meine, das sind wir wirklich im Vergleich gut unterwegs. Auch wenn ich schaue, die Parks, die geschaffen worden sind, die Naturzonen, die Ausgrenzung von Natur, ja, es gibt auch Touristiker, die sich darüber ärgern. Ich gehöre zu denen, die immer gesagt haben, richtig betrachtet ist der Naturschutz ein Segen für uns. Weil wenn wir Touristiker in den letzten 60, 80 Jahren einfach hätten machen lassen, ich glaube, die Schweiz würde euch nicht gefallen, wo man gesagt hat. Wir können froh sein, dass es einen Schutz gibt. Ich kann man nur so ein Beispiel wie ein Lavo anführen.
Wie ist die Schweiz in Sachen Digitalisierung unterwegs, touristisch? Sind wir da schnell genug? Läuft das vergleichsmässig ähnlich ab wie in anderen Ländern? Wie tun Sie das beurteilen?
Als Land ja, unsere Netze sind hervorragend. Wir haben in der Hotellerie, Gastronomie, den Nachteil von der Grösse. Unsere grossen Betriebe sind international knapp mittelgross, oder? Und unsere mittelgrossen sind kleinst international. Und es ist einfach so, wenn es darum geht, digitale Tools, da kann man eine Automatisierung von Schlüsselsystemen, dass ich mit dem Telefon einfach Schlüssel aufmache und. Ja, wenn ich ein Hotel bin mit 10, 15 Zimmern, ist es einfach im Verhältnis viel grösseren Aufwand. Nur schon die Technologie zu verstehen, als wenn ich Hotel habe mit 200, 300 Zimmern, die einen Digitalchef haben, die ganz anders in so Themen gehen können. Also dort ist Kleinheit manchmal ein Nachteil. Darum ist es so wichtig, und das bringt mir mein Einleitungsstatement zurück, sich in Kooperationsnetzwerke zu begehen. Und mit kluger Kooperation kann ich ja den vermeintlichen Nachteil von der Kleinheit überwinden. Kleinheit hat auch viel Vorteil. Kleinheit ist persönlich, Kleinheit ist authentisch. Ich lerne noch den Chef direkt die Direktorin kennen, ich werde begrüßt. Das werden sie in einem grossen Ort irgendwo nicht mehr. Bei uns wieder am Abend geht man noch, macht man am Speissaal die Runde. Aber wir müssen die Nachteile der Kleinheit dürfen wir nicht akzeptieren und müssen besser kooperieren.
Wir sind fast am Ende von unserem Gespräch angelangt. Eine kleine Aufgabe habe ich zwar noch. Es geht hier um 5 ultraschnelle Fragen zum Schluss. Bitte nicht lange überlegen, einfach antworten. Ticino oder Grigione?
Grigione.
Lenzer oder Linzer Torte?
Lenzer, gibt es eine Lenzertorte? Ich glaube schon.
Gibt es keine Lenzertorte. Schnee oder See?
Der Schnee.
Wider oder Stochen?
Die ist gemein. Beide.
RHB oder SBB?
RHB.
Vielen, vielen Dank, Jörg Schmidt, für das aufschlussreiche Gespräch, für die Ein- und Ausblick. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Glück und das richtige Händchen bei allem Ihrem Tun, bei allen Ihren Entscheidungen, strategischer und operativer Natur. Bei Ihnen, wo auch immer Sie uns zugelassen haben, bedanke ich mich für Selbiges und hoffe, dass wir uns im Herbst beim IGEO-Kongress in der Umweltarena Schweiz oder aber an der IGEO 2023 in Basel treffen werden. Ist die IGEO für seinen Treffpunkt, Herr Schmidt?
Absolut. Es ist, vor allem nach dieser Pandemie. Wir brauchen dort, wo wir uns wieder austauschen können, persönlich treffen. Das kann das Digitale und all Social Media nicht. Sie halten einmal Schur, die Information fließt, aber das Treffen ist wichtig. Die IGEO ruft.
Das war der IGEO-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.